Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Dieses Mal gibt es keine Zahlenspiel im Intro, denn die gesamte Episode wird ein wilder Ritt durch Aufzählungen und Bewertungen. Nachdem wir letztes Jahr nicht geliefert haben, schmeißen wir euch da draußen wieder unsere Liste der besten Filme 2025 vor die Füße. Das heißt, zwei Kumpels, die keiner kennt, sprechen über Ranglisten, die wahrscheinlich niemanden interessieren. Kann man das als starke Hook so stehen lassen, Alex?
Ich weiß nicht, ob es die Leute anzieht. Wenn ich die Leute bin, sage ich nach wie vor ja, denn primär mache ich das ja tatsächlich für mich, weil ich wissen möchte, was hat dich 25 bewegt? Was waren deine Favorites? Wo deckt sich das? Wo nicht? Und wo ist vielleicht irgendwas dabei, wo ich mir ganz, ganz großes Asterisk irgendwie dran machen kann oder muss sogar für, den muss ich vielleicht noch nachholen. Von daher bin ich super gehuckt und freue mich eigentlich jedes Jahr darauf.
Das klang fast gar nicht wie einstudiert, muss ich zugeben. Das kam von Herzen, oder?
Das kam von ganz tief unten. Das ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Herz zu finden, wenn du genau kramst.
Nee, finde ich gut. Es war auch meine Hoffnung, dass wir keine Alternative brauchen, sondern dass es ausreicht, dass wir wieder beide auf unsere gegenseitige Einschätzung gespannt sind. Hm. Hast du denn schon wenigstens Stift und Zettel zur Hand? Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch dieses Jahr wieder ein Stück weit Bingo spielen werden.
Hab ich tatsächlich nicht. Ich mache das dann, wenn jetzt alles digital hier. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Ja, ich bin super, super gespannt. Dann, lass uns die Intro-Musik starten und für alle da draußen, die jetzt noch zuhören, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Jeder.
Ich möchte trotzdem nicht unerwähnt lassen, wir starten jetzt ein in die 226. Episode. Hm. Die ist das. Und auch nach 226 Episoden und auch wenn es ein technisch gesehen ein Special ist, nämlich die Top 10 2025, werde ich nicht müde zu sagen, hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Danke. Danke, Alex.
Wie geht's?
Für diese charmante Anmoderation. Oh. Ich fühle mich schon getrieben. Mir geht's
gerne, ich möchte
Umständen entsprechend.
Nee, fand ich gut. Kannst du so stehen lassen tatsächlich.
Da fällt mir ein, ich lalle, aber wir haben diesmal keine Drinks dabei. Ich weiß gar nicht, war das immer nur zu den Geburtstagsfolgen oder hatten wir bei den letzten Top-Folgen auch immer irgendwie so ein Erfrischungsgetränk bei?
Guter Magier verrät seine Tricks nicht.
Gut, okay.
Nein, offiziell haben wir es, glaube ich, immer nur gemacht. Zu den offiziellen Geburtstagsepisoden Hicks. Es gab bestimmt schon Folgen, die ein bisschen lustiger waren als andere.
Dann lass das doch offiziell einfach dabei bleiben, Alex. Das heißt, auch heute sind wir absolut nüchtern wieder in dieser Folge. Und ich habe dich gerade unterbrochen, glaube ich. Du wolltest was sagen.
Nö.
Okay.
Ich wollte nochmal quasi anschließen, wo wir da im Intro aufgehört haben, mit dass ich persönlich finde tatsächlich, die Top 10 Episode ist schon so ein Highlight ein bisschen. Und ich muss sagen, auch jetzt ne mit einem Release im Februar dann von der Episode selber, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, denn wir kritisieren ja gerne mal, dass Verfügbarkeiten mancher, ich sag mal in Anführungszeichen, vermeintlich wichtiger Filme, wo das Medienecho sagt, die muss man gesehen haben, teilweise erst in 26 uns so zur Verfügung gestellt werden.
Ob das jetzt in Deutschland
oder eine Heimkinoauswertung in Deutschland ist, genau. Und ich muss gestehen, tatsächlich, da will ich gar nicht so sehr spoilern, ich habe gestern noch einen Film nachgeholt. Gestern.
Tight, ja.
Platz 2.
Oh,
Wo ich gestern Abend da saß und dachte, what? Aber halt, stell dir vor, wie unangenehm es gewesen wäre, den nicht gesehen zu haben.
Oh, jetzt no pressure, Alex. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber ist es ein Film, der jetzt quasi erst 2026 nach Deutschland gekommen ist? Oder haben wir uns
Ich habe auf die lange Bank geschoben, wie auf einige andere noch. Ich habe versucht, so gut es geht, da noch ein bisschen aufzuholen, auch über die Weihnachtsfeiertage, wie wir das ja immer so gerne tun. Und bin, again, mit dem zumindest sehr, 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 sehr glücklich, dass ich es noch getan habe. Aber ja, wir hatten ja schon, wie jedes Jahr gesagt, wir können halt nur, es sind unsere Top 10. Mhm. Man nur ranken kann mit dem Kram, den man gesehen hat. Und ich kann schon mal sagen, ich habe durchaus ein paar ganz große Nummern, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Und ich hätte dich, das hast du aber auch gerade schon beantwortet, gefragt, ob es jetzt noch einen heißen Endspurt gegeben hat. Du hast gestern noch was gesehen. Ich habe mir heute noch ein dickes Brett reingezogen, hat es dann nicht in die Top Ten geschafft. Ah, habe aber vor 2 Tagen was gesehen, was jetzt mitten reingerutscht ist aber noch.
Ja. Also genau, ich habe tatsächlich
wie bei dir.
So
nicht Top 2, aber ähnlich.
Ich habe im Januar, Februar schon nochmal Gas gegeben mit der 25 hinten dran, aber um ganz konkret mal eine Ansage zu machen, von meiner Seite Marty Supreme nicht gesehen, weil ja ne, groß hier bei den Oscars und bei den ganzen
ist ein 26er Film bei uns offiziell.
Bei uns, genau, aber ne, nach IMDb ein 25er Film.
Ja.
Genau wie Secret Agent, wobei der ja noch so ein bisschen nischiger unterwegs ist, ne? Aber auch ein anderer ganz großer, der ja hier Nominierung glänzen kann, Sentimental Value, auch nicht gesehen. Das sind so die, und will ich der Vollständigkeit halber erwähnt haben, Avatar 3, sorry.
Ja, da kann ich den Leuten, die uns zuhören, auch schon mal den Zahn ziehen. Habe ich auch nicht gesehen. Da war einfach für mich, da war einfach der Saft nicht mehr da. Ne? Hat mich einfach nicht gezogen, das Thema. Und wenn, wäre ich nicht davon ausgegangen, dass das in meinen Top Ten gelandet wäre.
Ja, du weißt es nur, wenn du es gesehen hast.
Das stimmt allerdings. Mal
stehen lassen, ne?
Das stimmt allerdings. Also. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selber. Ich habe super wenige deutsche Filme gesehen und da sind so Sachen dabei wie Heldin, Amrum von Fatih Akin oder In die Sonne schauen.
Kanu des Manitou.
Den habe ich tatsächlich gesehen.
Den hast du gesehen.
Ja, okay. Das war so.
Das hast du mir voraus.
Ja, der ist mir vor die Füße gefallen und dann dachte ich, komm, ich nehme ihn aus. Aus journalistischen Gründen nehme ich ihn mal mit. Ja, aber ich schwöre, was von den anderen deutschen Filmen noch was nachzuholen. Ich schwöre. Gab's denn was, wo du jetzt auch nochmal vielleicht nachgeholt hast, wo du jetzt, wir haben das ja in den letzten Jahren auch mal so gemacht, wo du vielleicht ein bisschen enttäuscht wurdest, wenn man das so vorsichtig sagen darf?
Ich habe jetzt nicht explizit was nachgeholt, aber ich habe natürlich nochmal mir angeschaut, was ich so 25 gesehen habe. Wir führen ja hier ganz akribisch Buch.
Ja, genau.
Und eins stach für mich raus, nicht zwingend, weil ich hohe Erwartungen an den Film selber hatte, aber ich hatte gewisse Erwartungen an den Regisseur, Gareth Edwards, wo ich gehofft hatte, dass bei Jurassic World Rebirth mehr zu holen ist, als da war. Also wir hatten ja beide große Befürchtungen nach dem Trailer und am Ende war es für mich genau das. Und da war ich schon einigermaßen enttäuscht. Weil für mich ist es so ein Stück weit wirklich das, also ein Einspielergebnis sagt andere Sachen, aber ja, es ist so ein bisschen für mich das Ende. Ne? Es ging halt, ich war ja mit dem ersten Jurassic World dann, mit Chris Pratt auch, ganz happy sogar noch. Und dann ging es aber so sukzessive, fand ich, qualitativ bergab. Einspielergebnis hat sich in die andere Richtung bewegt.
Ja, same. Deswegen ein Stück weit auch habe ich mich da um Jurassic World direkt herum navigiert. Und bei mir war es so, dass ich 20 Minuten...
Du hast den gar nicht gesehen bis jetzt?
Ich habe den gar nicht gesehen,
wow.
Obwohl Gareth Edwards. Aber du meinst so Poof und das Medienecho war auch so Poof. Und dann dachte ich mir so, dann wird der auch nicht in meinen Top 10 landen. Ich schieb den irgendwann rein, wenn es mal passt.
Du weißt es nur, wenn du ihn gesehen hast.
Ja, danke Alex, nochmal. Aber wie gesagt, ich lasse den noch ein bisschen marinieren. Ich habe allgemein keinen Zugang 2025 zu überlangen Filmen gefunden. Und da hast du gerade schon was erwähnt. Zum Beispiel unter anderem The Brutalist. Der kam ja gerade noch zu 2025 zu uns rübergeschleppt.
Ja, letztes Jahr noch bei den Oscars.
Ja, genau. Eigentlich für Deutschland hängen wir da hinten dran. Aber nee, nix für mich. The Secret Agent, geguckt auch.
Der geht 2,40 oder so, ne?
Ja, der geht 2,40, der geht richtig lang. Auch da habe ich keinen Zugang gefunden. Und jetzt kommt der große Knaller. One Battle After Another ist nicht in meinen Top 10. Kann ich auch schon mal allen Leuten den Zahn ziehen. Super Hype.
Habe ich gesehen. Ich fand den gut, aber auch nicht Top 10 gut.
Ja, also dann schon mal Shake Hands. Dann ist jetzt hier schon mal die Katze aus dem Sack. So.
Das stimmt. Aber wenn wir bei gut sind gerade schon, also gut. Hast du so irgendwie einen, wo du sagst, jetzt wo wir noch im Smalltalk sind, bevor wir in die harten Top Ten einsteigen, hast du noch irgendeinen, wo du sagst, zur Ehrenrettung einmal erwähnen?
Ich hätte sogar so zwei, hätte ich so mitgebracht.
Naja, zwei sogar.
Ja,
sorry. Keine Zeit heute.
Ja, das stimmt. Aber so ein Geheimtipp, wo ich sage, das ist nicht Top Ten reingerutscht, aber so in der Retrospektive sage ich so, ja, war eigentlich cool, habe ich letztens drüber gesprochen, Blackback von Steven Soderbergh.
Yes.
War smooth und einfach cool inszenierter Agenten-Thriller-Dingens, Bummens. Und nach wie vor, so Anfang Mitte des Jahres, The Order. Toller Look, ekelhaftes Thema, aber in Summe ein starker Neo-Western, muss man fast sagen. Und deswegen auch, fand ich super, war ein super Programm. Hat mir echt gut gefallen.
Gehe ich mit.
Und bei dir?
Ich habe mich versucht, auf einen zu beschränken und habe mitgebracht, und da wird mir meine bessere Hälfte nochmal auf die Schulter klopfen im Nachgang. Und der ist offiziell gelistet als ein 2024-Film im IMDb, aber ich glaube, die ganze Welt hat ihn ehrlicherweise erst 25 gesehen, nämlich Relay, The Negotiator, mit Lily James, Riz Ahmed und Sam Worthington, da haben wir Avatar wieder, als Bösewicht.
Hatten wir drüber gesprochen auch, als er rauskam.
Genau, und den fand ich wirklich überraschend solide. Der hat ein, kann man zumindest schon mal sagen, unerwartetes Ende. Und fand ich von vorne bis hinten kurzweilig und erinnerte halt, wie gesagt, an diese alten klassischen Spionage-Thriller, der, ich sag mal, so drei Tage des Kondo oder so, 70er Jahre fast. Fand ich gut. Fand ich wirklich gut.
Habe ich auch gesehen. Da hatte ich auch so kleinere Hoffnung, deswegen war für mich die Enttäuschung ein bisschen größer, muss ich sagen.
Mit dem Ende?
Ja, generell.
Vor allem auch, oder? Generell. Ne?
Generell.
Ich fand's
fand ich nicht so streitwürdig. ist einfach generell der Vibe. Hat mich nicht so gehuckt. Dachte, da wäre so ein bisschen mehr, ne? Bisschen mehr.
Ich fand halt das Worldbuilding um diesen drin. Mythos, also dieses Relay-System letztlich, so ein bisschen wie bei John Wick.
Ja, war eine coole Idee. Ja.
Das hat mich gehuckt einfach so.
Ja, das stimmt.
Gut.
Jinx, dann sollen wir es wagen, Alex? Sollen wir mal in die Top 10 jetzt reinstarten?
Selbstverständlich.
Wie machen wir das denn? Wer fängt denn an, Alex?
Nee, komme ich mit klar, kann ich machen.
Okay, dann gut, dann lass dir den Vortritt. Dann machen wir es so.
10 bis 6 bei mir noch relativ simpel gestrickt. Also wer mich kennt, der weiß, worauf er sich eingelassen hat. Von daher rede ich gar nicht lange drum herum. Ich habe auf Platz 10 Thunderbolts. Mm. Marvel's Thunderbolts.
Okay. Okay.
Habe ich, glaube ich, auch mitgebracht und auch durchaus erklärt. Ich fand schockierend, dass der Film, von dem, glaube ich, die ganze Welt das wenigste erwartet hatte und auch das geringste Einspielergebnis geliefert hat, der beste Marvel-Film seit Jahren war. Das Thema um die, ich sag mal, psychische Belastung und was es halt mit Menschen, ne, und auch dann im Zweifel mit Menschen mit Fähigkeiten macht und was es für Konsequenzen haben kann. Und da das so ein B-Cast in den Vordergrund zu stellen, ich mit dem Fokus auf, ich sag mal, wir wollen eine persönliche Geschichte erzählen und nicht nur großes Bombast machen, hat für mich insgesamt gut funktioniert, fühlte mich da gut unterhalten und hat tatsächlich so ein bisschen nochmal das Feuer angefacht, das auch Fantastic Four dann quasi mitnehmen konnten. Komme ich später nochmal zu. Und von daher mein Platz 10 und meine Eröffnung.
Habe ich öfter schon mal rumfliegen sehen. Da darfst du jetzt bei mir wieder sagen, kannst du nicht bewerten, solange du ihn nicht gesehen hast oder wie du es gerade formuliert hast. Habe ich nämlich nicht geguckt. Wie gesagt, bei mir so ein bisschen Marvel-Fatigue. Was bei mir auf Platz 10 gelandet ist, ist einer von mehreren Vertretern von Netflix. Und zwar kürzlich erst noch nachgeholt, hier auf Platz 10 reingerutscht, war ein bisschen selbst über meine Bewertung verwundert, aber fand ich eigentlich gut. Frankenstein von Guillermo del Toro. Neben Dracula das wohl meist verfilmte Leinwandmonster. Und das ist schon ziemlich starker Stoff. Also da tritt man in große Fußstapfen. Aber ich finde, Guillermo del Toro weiß damit umzugehen. Hat er so in den letzten Jahren ein bisschen Probleme mit ihm. Shape of Water oder vor allem Nightmare Alley. Boah, da konnte ich echt nicht so, war nicht so meine Filme. Aber vor allem mit seinem stilisierten Gothic-Stil, den er immer so mitbringt, entsteht so audiovisuell eine imposante Präsentation, die sich auf eine ebenso starke erzählerische Basis draufsetzen kann. Und insgesamt muss ich dann zugeben, auch wenn ich jetzt kein großer Frankenstein-Fan bin, war einfach in Summe ein richtig guter Film. Kein Meisterwerk, würde ich jetzt sagen, obwohl es schon immer stark ist, was der Toro macht, aber auch erzählerisch gut. Habe ihn 4 von 5 Sternen gegeben, steht bei IMDb bei einer 7,5, also schon der Hang. Mehr als bocksolide. Und hier Platz 10 jetzt bei mir reingerutscht. Und
Fun Fact, gebe ich meine 11.
Deine 11, Frankenstein?
Meine 11.
Gerade so die
gerade Orbe so. Menschen. Und wir hatten ja, als ich jetzt kürzlich The Rip mitgebracht habe und wir darüber sprachen, was so die besseren Netflix-Filme sind, der ist ganz weit vorne mit dabei.
Ja, finde ich gut.
Meiner Meinung nach. So der besseren oder der vielleicht sogar besten Netflix-Eigenproduktionen. Und weil da hatte ich nämlich den Eindruck, bei dem Film, da hat Netflix nicht so viel mitgeredet. Die haben einfach nur Del Toro eingekauft, damit sie ihn haben. Und dann haben sie schon gesagt, ja, ist okay, du kannst machen, was du willst. Ist okay, mach.
Maybe.
So ein bisschen, ne? Ich fand nur, um das noch erwähnt zu haben, ich fand die erste Hälfte saustark. Die zweite Hälfte driftete dann so ein kleines bisschen Richtung Kunst ab für mich und Theater.
Ja, okay.
Mehr als die erste Hälfte, die so ein bisschen klassischen Erzählstrukturen folgte. Nichtsdestotrotz fand ich es auch sehr, sehr gut. Ich habe auch 4 von 5 gegeben, falls dich das interessiert.
Finde ich gut. Dann auch hier wieder der digitale Handshake und damit der Übergang zu Platz 9.
Genau, wir bleiben dabei. Wir haben jetzt bei Marvel eine Checkbox gemacht, dann mache ich sie jetzt auch noch bei DC. Meine neuen Superman.
Ha.
Habe ich auch schon erklärt, hatte ich mitgebracht.
Auf dich ist Verlass, Alex, was das Thema angeht.
Yes, und auf James Gunn auch. Ne? Gab es ja auch große Skepsis. Einspielergebnis noch gerade so, glaube ich, in Ordnung gegangen dann mit den, weiß ich nicht, paar 700 Millionen, die es dann waren. Vielleicht jetzt nicht der Riesenerfolg, den sich DC mit dem Reboot gewünscht hatte, aber ich fand, James Gunn hat da eine boxsolide Nummer geliefert. Ich fand das Cast echt richtig gut und war sehr positiv überrascht. Freue mich, dass es jetzt weitergeht, weil sie ja Supergirl ist, steht ja in den Startlöchern und der zweite Teil von Superman ist auch sicher. Von daher finde ich es cool, dass sie es nicht direkt wieder eingestampft haben. Und insgesamt war ja das Medienecho durchaus positiv und ich drücke jetzt mal die Daumen, dass da jetzt was Kohärenteres beisammenkommt und ja, James Gunn halt, was soll ich sagen.
Ich bin auf den restlichen Verlauf noch unserer Top 10 gespannt, weil auch Superman habe ich nicht geguckt und da wird wahrscheinlich, wie ich es rausgehört habe, noch der ein oder andere Film bei dir kommen, den ich auch nicht gesehen habe, die sich alle so Richtung Superhelden-Universum abspielen. Aber hey, wir ergänzen uns wieder, Alex.
Ist genau, deine 9.
Meine 9, und da hatte ich schon fast vergessen, dass wir darüber in 2025 geredet haben, weil technisch auch lange in 2024 über die Festivals geflitzt, und zwar Flow, Animationsfilm von einem super kleinen Team. Geht um eine tierische Geschichte und deswegen gibt es keine Dialoge oder großen Erklärungen und es konzentriert sich alles auf das audiovisuelle Entdecken, habe ich damals auch in meiner Review gesagt. Es gibt klasse Bilder, also stark inszeniert. Es gibt viele Details, die man entdecken kann und ich meinte damals auch schon, ich habe mich immer, damals schon bei dem Trailer, wo das rauskam, so ein bisschen auch an Videospiele wie Shadow of the Colossus erinnert gefühlt. Und die Moral der Geschichte, das muss man allerdings sagen, die ist schnell entschlüsselt in dem Film und auch die Geschichte an sich treibt ein bisschen vor sich hin, aber insgesamt ergibt sich als Endergebnis eine sehr schön inszenierte Parabel, die mitreißen kann und ist einfach sehr, sehr gute Unterhaltung. Und ich habe Flow aufgrund so dieser paar Abzüge auch hier wieder 4 von 5 Sternen gegeben. Bei IMDb steht er bei einer 7,9, also fast eine 8, also wirklich sehr, sehr hoch. Und damit in meiner Liste heute der höchst bewertete Film, den ich hier heute aufzeigen kann.
Ja, ich kann nicht mitreden, noch nicht.
Hast du immer noch nicht geguckt?
Noch nicht geguckt, steht aber relativ weit oben in der Liste und dass du ihn jetzt auf der 9 mitbringst.
Na, ein Glück, wenn du ihn noch nicht gesehen hast.
Genau. Push das nochmal, also das wird auf jeden Fall noch nachgeholt werden.
Ja, stark. Dann bringe gerne hausaufgabenmäßig bis zum nächsten Mal mit, Alex.
So wird das gemacht.
Und damit kommen wir zu Platz 8.
Genau, und der ersten Stephen King-Verfilmung auf meiner Liste. Mein Platz 8 ist The Long Walk. Tatsächlich.
Okay.
Hatte ich auch mitgebracht, glaube ich. Hatten wir ausgiebig drüber gesprochen. Ich fand den einfach aus Filmemacher-Sicht gut gemacht. Also mir imponiert das immer, wenn es so ein bisschen klein gehalten, nah dran ist an den Figuren und trotzdem, ich sag mal, 90 Minuten einigermaßen kurzweilige Unterhaltungen entstehen können. Du trotzdem Worldbuilding betreibst und das ist alles bei dem Film vorhanden. Sehr explizit in seiner Darstellung, was aber, glaube ich, auch zwingend nötig ist, um hier den Ernst zu vermitteln. Und wie gesagt, über das Ende, das muss so sein, kann man, glaube ich, kontrovers diskutieren. Ich fand ihn aber wirklich richtig, richtig gut, hat mich bewegt und deswegen meine Platz 8 dieses Jahr, letztes Jahr, wie auch immer, 25 halt.
2025, genau. Ja, ich hatte ihn auch gesehen, nachdem du auch die Review mitgebracht hattest, war aber generell auch selbst drauf gespannt, alleine schon durch den Trailer und so auch das Medienecho. Und vielleicht war es der Fehler, ich hatte dann relativ hohe Erwartungen und war auch hier ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Es funktioniert gut als Kammerspiel, wird aber nicht so wirklich 100% als Kammerspiel nicht ganz so inszeniert, hatte meine Probleme mit ein, zwei Story Arcs, was die Rolle von Mark Hamill anging zum Beispiel und konnte gar nicht connecten mit dem Ende. Also das war komplett für mich off. Also da bin ich leider mit einer kleinen, also da bin ich mit Bauchschmerzen leider rausgegangen. Deswegen auch nicht in meinen Top 10 vertreten.
So ist es manchmal. Was ist denn dann deine acht geworden?
Bei mir ist auf Platz 8 ein etwas kleinerer Film, der Ende Dezember erst in die Kinos kam und zum Glück habe ich ihn noch gesehen, obwohl ich mich auch hier ein bisschen fragen musste, warum habe ich den jetzt eigentlich so hoch eingeordnet? Und zwar geht es um Sorry Baby.
Den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich.
Das ist auch gar nicht verwerflich. Wir haben den, oder ich habe den zumindest in den Releases mal erwähnt. Kleiner Independent-Film. Ja. Und warum habe ich den hier auf Platz 8, obwohl es ein relativ schwerer, obwohl es schwerer Inhalt ist, denn es geht um eine junge Frau, die ein Trauma durchleben und auch überwinden muss. Das ist jetzt erstmal nicht so die typische Abendunterhaltung. Aber der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass Iva Victor in Personalunion eine extrem persönliche Geschichte erzählt und in allen Bereichen überzeugen kann. Als Hauptdarstellerin, als Regisseurin und als Drehbuchautorin. Und wie schafft sie das? Weil sie halt eben dieses schwere Thema durch leichtere Szenen und auch leisen Humor immer wieder aufhellen kann. Und das, was ich gesagt habe, Personalunion, die Thematik, wie sie aufgefächert wird, erinnert im Endeffekt auch ein Stück weit an Cha-Cha Real Smooth. Und das ist so ein Film, da freue ich mich immer mega, wenn ich sowas in die Hände kriege. Das kommt eigentlich auch nur so aus den USA gefühlt. Das kriegen wir in Deutschland nicht hin und auch generell in Europa habe ich das bis jetzt nicht so gesehen. Und fand ich einfach sehr, sehr stark, muss man ein bisschen mögen. Ist, wie gesagt, dadurch, dass es gemacht ist, wie es gemacht ist, auch nicht so ein Thema, wo du sagst, boah, jetzt habe ich einen Mental Breakdown und muss erstmal 2 Stunden das verarbeiten, sondern sagst, okay, es ist eine bittersüße Geschichte mit einem sehr ernsten Thema, aber es wird mir so transportiert, dass ich danach auch meinen inneren Frieden bewahren kann. Deswegen fand ich einfach starke Nummer, gerne mehr von ihr. Eva Victor, hab ihr 4 von 5, also dem Film 4 von 5 Sternen gegeben, steht bei IMDb bei einer 7,2, also ne, ein bisschen unter dem boxsolide Score, 7,4, 7,5. Aber eine Empfehlung von mir, den gern mal mitzunehmen. Sorry Baby, auf Platz 8 bei mir.
Ich hatte ihn prinzipiell auf dem Schirm, aber ja, mich hatte die Synopsis jetzt erstmal ein kleines bisschen abgeschreckt. Aber wenn, so wie du es jetzt beschrieben hast, Cha-Cha Real Smooth, war ich ja auch empfänglich für, sehr sogar. Von daher, ja, warum nicht?
Es ist nicht ganz so humorvoll, muss man sagen. Ne? Also gehe ich mit den gleichen Erwartungen ganz kleiner. Mehr Independent-Kino noch, aber es gibt Parallelen.
Alles klar. Dann habe ich jetzt mit meiner nächsten Nummer, ich glaube bei der 7 sind wir jetzt mittlerweile angekommen.
Richtig.
Habe ich die Antithese mitgebracht, 7,6 im IMDb, nominiert als bester Film bei den Oscars.
Ja.
F1. Ich sag ja, die Antithese. Ich weiß, ja, finden wir nicht zueinander. Trotzdem habt ihr dieses Jahr schon 2-mal gesehen, freue mich schon auf das nächste Mal. Bock mich einfach. Ich meine, Formel 1 ist ein bisschen mein Ding. Von daher fruchtbarer Boden. Das Wort oder dieses geflügelte Wort fruchtbarer Boden wird uns vermutlich noch mal begegnen im Laufe des Abends. Fand den einfach super kurzweilig, super unterhaltsam, absolut hochklassig produziert. Da hat Apple was Geiles abgeliefert, war ja auch im Kino einigermaßen erfolgreich. Ja, scheint nicht der Einzige zu sein. Also ich bin immer noch überrascht, dass er bei einer 7,6 im IMDb steht, muss ich gestehen.
Das ist echt hoch.
Das ist tatsächlich überraschend hoch. Freut mich, aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß und ich werde ihn auch wieder haben. Also es war definitiv nicht das letzte Mal und deswegen hat es tatsächlich auf die 7 geschafft. Überraschend hoch auch dann so jetzt retrospektiv.
Ja, warum denn auch nicht? Ich kann nur sagen, mein Jam ist es nicht, Formel 1, und mein Jam für diesen Film kann ich deswegen auch irgendwie da nicht finden. Hab ja meine Meinung dann auch, glaube ich, nochmal kundgegeben. Ne? Also für mich war es zu überproduziert, zu wenig Charakter-driven, schon wieder pun intended. Ja, ist einfach nicht meine Nummer gewesen, deswegen taucht es bei mir auch in den Top 10. Leider nicht auf, Alex. Dafür habe ich was anderes mitgebracht, was wieder so eine kleine Antithese auf F1 ist, und zwar Roofman bei mir auf Platz 7. Ja. Unter anderem mit Channing Tatum in der Hauptrolle. Und da hatte ich ja vor ein paar Wochen auch die Review hier schon mit in der Episode, wo ich meinte, hey, es gibt Filme, die schleichen sich so langsam ins Herz, und Roofman ist so ein Film. Startet so als charmanter True Crime Thriller Geschichtendingens, entfaltet sich nach und nach aber zu einem stillen Drama, so über Selbsttäuschung, Verantwortung und den langen Schatten der eigenen Entscheidungen. Und mit jeder Szene verschiebt sich so ein bisschen Ton und Perspektive, wo wir bei vielen Filmen schon gesagt haben, dieser tonale Shift funktioniert nicht immer. Aber hier geht es ohne plakative Brüche, ohne billige Effekte, stattdessen mit leisen, aber spürbaren Verschiebungen. Und so als Zuschauer verliert man langsam die Nähe zur Figur, bis am Ende, so fast unwissentlich, bis am Ende nichts mehr überbleibt, außer so eben diese Erkenntnis, oh ja, ist eigentlich gar nicht so geil. Und nur gute Absichten reichen eben nicht für einen Freifahrtschein. Und Roofman traut sich das so, unbequem anzusprechen und zu zeigen, dich da auch ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. Und genau das, finde ich, macht Roofman halt einfach so stark. Und deswegen war es für mich so eine kleine Überraschung 2025. Und ich habe ihm deswegen 4 von 5 auch gegeben. Und bei IMDb steht er bei einer 7,0. Immerhin.
Ja, immerhin. Ist auch noch auf der Liste. Tatsächlich, habe ihn noch nicht gesehen, aber du hast ihn ja wieder so ein bisschen ins Spotlight gerückt, als du ihn vor ein paar Wochen mitgebracht hattest. Nichtsdestotrotz schreckt mich die zweite Hälfte oder das letzte Drittel oder wie auch immer, immer noch ein kleines bisschen ab, dass ich jetzt freiwillig mich noch nicht darauf eingelassen habe, so möchte ich es mal formulieren.
Wie gesagt,
da muss ich emotional gefestigt sein für Ronny.
Ja, ich glaube ein Stück weit schon, aber wie gesagt, so ein schleichender Prozess, du kriegst es fast gar nicht, also du kriegst
das
es natürlich
auch viel
schon
schlimmer, mit, Ronny.
Aber es ist nicht so bam vor den Kopf gestoßen, sondern so indirekt. Das fand ich eben so gut daran.
Du sagst bam vor den Kopf gestoßen.
Mhm.
Da habe ich was für dich.
Was ist die Antwort, Ronny, auf bam?
Da haben wir gar nicht darüber gesprochen und ich bin mir sicher, der ganze Hype ist nicht an dir vorbeigegangen. Ich kann dir nur mal kurz noch mal schildern, wie...
Ich weiß bestimmt, um was es geht.
Wie es mir gegangen ist, weil ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, das ist so hart meine Baustelle, es ist unglaublich. Und ich habe das geguckt und dachte mir, sag mal, warum redet eigentlich keiner in meiner Social-Media-Bubble über diesen fucking Film? Und dann gefühlt hat es nochmal einen Monat gedauert, bis es halt komplett explodiert ist. Mhm. Und Ronny hat es schon richtig erraten. Natürlich spreche ich von K-Pop Demon Hunter, Netflix K-Pop Demon Hunter, wo, glaube ich, irgendjemand bei Sony Pictures den Kopf hinhalten musste, dass die für ein Apple und Ei die Lizenz dafür abgetreten haben. Ich weiß gar nicht, für wie viel sie den verkauft haben. 20 Millionen oder so. Also irgendjemand hat da, glaube ich, seine Hausaufgaben nicht gemacht, weil dass das zu so einem popkulturellen Phänomen 2025 wird, konnten sie nicht auf dem Schirm haben. Nicht in der Form. Ich fand es einfach geil, weil ich fand die Idee super kreativ. Die Story ist jetzt nicht sonderlich, also er findet das Rad nicht neues, aber trotzdem unglaublich charmant erzählt. Aber audiovisuell hat er halt doch einiges zu bieten mit den ganzen Vorbildern, die er halt hier zitiert und in diese K-Pop-Schiene schiebt und dieser Transfer funktioniert halt unangenehm gut. Ich war halt gefühlt permanent mindestens am Grinsen, wenn nicht sogar am lauthals loslachen und das beste Soundtrack des Jahres. Was soll ich sagen? Ich war zuerst skeptisch nach dem ersten Song, ob das so meins wird und dann wurden die Banger eigentlich nur immer besser im Verlaufe des Films und fand es super kurzweilig und again, als Film alleine, ne, kann man relativ streng mit ihm ins Gericht gehen. Aber als das, was er, also er ist geil wegzugucken, aber was er auch gemacht hat, ne, bezüglich K-Pop-Songs auch wirklich in den finalen Mainstream zu holen, da rede ich von Oscar-Nominierungen, von Grammy-Auszeichnungen, das ist schon ein geiles Brett, dass ein Film so viel Macht auch haben kann und es zeigt, wie kraftvoll halt das Filme machen sein kann und deswegen meine Platz 6, auch wenn es nur 4 von 5 sind, fand ich super. Muss ich schon wieder grinsen, wenn ich dran denke.
Ja, ich habe versucht, für alle, die es nicht rausgehört haben, den einen der Titelsongs hier reinzusuchen.
Ja, du hast es nicht ganz geschafft vom Pitch, aber fast. Du warst ganz nah dran.
Gut, eine Oktave hin oder her, mein Gott. Ich habe ihn auch geguckt, auch erst kürzlich noch nachgeholt und habe dann erst verstanden, warum ich plötzlich auch so Mädchen auf der Straße gesehen habe, junge, kleine Mädchen mit K-Pop Demon Hunters Shirts und dann dachte ich auch so mit meiner besseren Hälfte, ist das nicht ein Radiosong? Warum ist der jetzt in dem Film? Bis wir dann mal kapiert haben, dass das eigentlich genau andersrum funktioniert hat. Wie du gesagt hast, als Film kann man hart ins Gericht gehen. Ich fand ihn nicht so sonderlich stark von der Geschichte. Animationsstil alles überragend und auch die Musik natürlich bombastisch, aber genau, die Geschichte, die an sich erzählt wird, fand ich jetzt nicht so doll. Deswegen hat er mich jetzt nicht so ganz emotional mitgenommen. Gab aber ein paar coole Figuren, wie den Tiger zum Beispiel. Also wirklich Szenen, wo man wirklich hilarious waren, wo man super lachen konnte.
Yep.
Und habe mir letztens auch nochmal ein Making-of dazu angeguckt mit den beiden Regisseurinnen. Super sympathisch. Also gehe ich mit, wenn du den jetzt hier auf der 6 so parkst.
Da freue ich mich, dass ich da Approval bekomme von dir.
Ja,
auch
bitte.
Wenn du nicht in deinen Top 10 hast.
Bitte, gerne.
Was sind deine 6 geworden?
Ich kann gerne musikalisch weitermachen und hole ein Thema raus, was ich auch erst in den letzten Episoden mitgebracht habe. Und zwar Kneecap. Ein Musikfilm.
Da habe ich fest mit gerechnet. Fast ein Stück weit höher, muss ich gestehen.
Maybe. Ich kann mal erzählen. Also ein Musikfilm aus Nordirland und ich hatte ja in meiner Review schon gesagt, Musikbiopic. Ne, so konventionelle Erzählmuster, das kann schnell nach hinten losgehen. Aber nee, statt so einer linearen, ich habe es letztens schon gesagt, jetzt versuche ich es nochmal richtig zu machen, Zero-to-Hero-Geschichte, kriegt man hier eine satirisch überhöhte, energiegeladene und visuell verspielte Erzählung über Sprache, Identität und kulturellen Widerstand in Irland. Und besonders stark, das hatte ich ja auch hervorgehoben, ist, dass die gleichnamige irischsprachige Rap-Band sich selbst spielt. Und das ist so roh, direkt und mit authentischer Wucht, dass ich ja zweimal gucken und dann noch recherchieren muss, sind das jetzt Schauspieler oder ist das die Band? Ich verstehe es nicht. Nee, es ist die Band. Und das ist halt ganz großer Pluspunkt. Und insgesamt habe ich es verglichen von der Dynamik her so ein Stück weit wie Trainspotting und Get Duked, den wir vor ein paar Jahren hier mal auch besprochen hatten, Amazon Prime Produktion. Insgesamt kann ich nur sagen, Kneecap, auch wenn er auch so eigentlich technisch ein 2024er Film ist und auch im Januar erst zu uns kam, habe ich ihn jetzt hier auf Platz 6, weil er ist laut, wild, trotzdem relevant und mit spürbarem Herz produziert und deswegen halt so ein ganz intensiver, spannender Mix. 4 von 5 habe ich ihm mitgegeben, 7,6 bei IMDb, also auch mehr als bocksolide. Und ja, steht jetzt hier bei mir neben deiner musikalischen Nummer.
Ja, passt doch super. Ich muss gestehen, ich hatte auch versucht, es irgendwie noch unterzukriegen, weil ich schon mir gedacht habe, dass es auf jeden Fall in deine Top 10 schafft. Habe ich leider noch nie, hat nicht ganz hingehauen. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir jetzt so gepasst hätte in die Top 10, aber er ist auf jeden Fall auch ganz weit oben noch. Von daher finde ich super. Platz 6.
Ja, bitte gerne.
Und damit
deswegen immer so schön, dass wir uns hier ergänzen. Ne? Also eigentlich sind es 20 Filme, die wir immer haben.
Das sage ich ja.
Gefühlt.
Es gab auch Jahre, wo es große Überschneidungen gab. Ich finde es aber eben auch genau super, wenn das eben mal nicht der Fall ist.
Ja.
Ich glaube aber, jetzt kommen wir zur vielleicht
möglichen
Überschneidung. Jetzt wird's heiß. Du hattest Frankenstein von Netflix. Ich hatte die K-Pop Demon Hunters von Netflix.
Ja.
Scheint ein gutes Jahr für Netflix gewesen zu sein.
Mhm.
Weil meine 5 nach der 6, da war auch Netflix schon, A House of Dynamite.
Mhm. Naja, Netflix, Chapeau.
Genau.
Chapeau Netflix, wie auch immer.
Den hatten wir ja auch jetzt schon ausgiebig besprochen.
Mhm.
Also die Thematik und der Scope, in dem es eingefangen wird, dass er sich so groß macht, wie er machen muss und dann aber auch ganz klein und intim und privat wird, mit der Cinematografie, mit dem erzählerischen Kniff, für den sie sich entscheiden, um ja diese, ich sag mal, 20, 30 sehr beklemmende Minuten aus verschiedenen Blickpunkten zu zeigen. Es hat für mich einfach unglaublich gut funktioniert. Ich saß da wirklich wie auf Kohlen. Der ganze Körper war angespannt, die permanenten 2 Stunden. Es war super, super unangenehm und eindringlich zu schauen. Und wir hatten das Ende ja auch besprochen, dass wir uns da einig sind. Es bleibt offen und soll dich quasi so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wir schicken dich quasi mit dem Auto Full Drive über die Klippe und du bist schon lange drüber, aber du merkst es gar nicht und dann lassen wir dich alleine quasi im freien Fall und ob das quasi immer einfach weiterfährt, das Auto, oder ob du gleich abstürzt, das überlassen wir deiner Fantasie. Und genau das hat der Film für mich gemacht und genauso, nur so kannst du es eigentlich machen, so einen Film erzählen. Ist meine persönliche Meinung und deswegen fand ich besonders das Ende eigentlich, obwohl ich so auf üblicherweise nicht drauf stehe, besonders stark sogar.
Mhm.
Und der hat nachgehalten wie wenig Filme in 2025 bei mir und deswegen mein Platz 5.
Cool.
Dein Platz 5.
Ich würde mich der Meinung enthalten und du weißt, was das heißt. Und bringe einfach meine Platzierung auf dem 5. Platz jetzt ins Rennen. Und weiß nicht, da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich wieder ein Stück weit entzweien. Aber ich habe den Film wirklich nochmal überflogen, weil ich dachte, wo ich ihn mitgebracht habe, hast du mich so aus dem Tritt gebracht, weil du so enttäuscht in der Webcam aussahst.
Oh,
und zwar,
no.
Auf Platz 5, Heads of State. Alex, schüttel den Kopf. Bleib noch kurz hier, bevor du auflegst. Wie gesagt, ich habe den Film extra mal überflogen, weil ich dachte, also war ich da irgendwie auf Drogen, war ich vielleicht an dem Tag krank und hatte Medikamente reingeschmissen? Nee, ich habe nochmal geguckt und finde einfach, dass der Regisseur, der Ilya Neshula, ja, der vorher Nobody und Hardcore Henry gemacht hat, hier einfach für mich einen super Film abgeliefert hat. Ich meine, Idris Elba, John Cena als britischer Premier und US-Präsident jeweils, das liest sich halt wie so Streaming-Dutzendware, hast du ja auch so ein Stück weit gesagt oder schlimmer noch. Aber für mich entpuppte sich das echt als charmant altmodische Actionkomödie im Kern, aber mit Wucht, Tempo und gutem Timing. Und ich fand dazu ja so deine Probleme, die Dynamik mit den ungleichen Hauptfiguren toll, weil das hat mich so stark an Lethal Weapon erinnert, wo sich auch beide immer so aneinander aufreiben. Die Geschichte ist bewusst konstruiert, ne? Da muss man nicht drüber reden, ob die jetzt irgendwie groß deep ist oder so, aber schnörkellos erzählt. Es gibt witzige Rückblenden, ein paar inszenatorische Spielereien. Ich behaupte pointierte One-Liner auch. Und besonders stark die Verfolgungsjagd zum Schluss in Italien, echte Stunts, da fliegen echte Autos durch die Luft, ne? Geile Kameraarbeit, also solide Kameraarbeit, kein überbordendes CGI und irgendwie fliegende Drohnen durch Autos und sowas. Und ich finde, Neshula bleibt da seiner Handschrift treu, liefert in meinen Augen handgemachte Action mit Retro-Charme, eigener Stil. Es ist keine Revolution, aber für mich, das sind meine Top 10. Durchweg unterhaltsame Hommage an so Buddy-Action-Zeug der vergangenen Tage, aber modern interpretiert und für mich überraschend frisch und hat für mich einfach super funktioniert. Also 4 von 5 Sternen habe ich ihm mitgegeben. Ich habe mich sogar am Anfang noch ein bisschen höher einsortiert. Aber nicht alle sehen es so, du siehst es nicht so. Deswegen ärgert es mich, dass da irgendwas in dem Film war, das dir den Zugang verwehrt hat. Denn auch IMDb sagt 6,4. Das ist nicht super katastrophal, aber auch nicht super gut. Aber mein Platz 5.
Du hast es gerade selber gesagt, es ist deine Top 10. Kannst machen, was du willst.
Ja, ne? Ja.
Von daher,
it is what it is.
Genau, it is what it is. Wie gesagt, ich habe ihn gesehen, ich habe keinen Zugang gefunden. Ich finde es auch okay, dass sie sich da aneinander reiben. Ich fand es nicht okay, dass sie das noch in der allerletzten Szene des Films tun.
Ja,
ich hatte mir gehofft, dass sie da quasi in irgendeiner Form einen mehr als nur diesen Grundkonsens finden, den kleinsten gemeinsamen Nenner da.
Mhm.
Bei der Action bin ich prinzipiell bei dir. Ich habe nur... ich habe die Transferleistung nicht hinbekommen von Dick-Jokes zu, ja, das Flugzeug mit deinen ganzen Leuten, das stürzt jetzt ab in diesen Tod, Mann. Cool. Ja. Und dann weiter Dick-Jokes machen, ich hab's nicht, nee, konnte einfach nicht so. Ne?
Ja.
Ich kann verstehen, wenn man da irgendwie scheinbar ein bisschen eine gewisse Resistenz hat, dass es dann besser flowen kann. Alles gut. Von daher freue ich mich, wenn du da was gefunden hast, dass du vielleicht so als Guilty Pleasure, alle 1-2 Jahre mal reinschieben kannst und dich dann da
dran laden kann. Was für mich super spannend wäre, ob es reicht und ob sie sagen, das setzen wir fort. Ich könnte es mir vorstellen.
Das finde ich auch interessant. Hast du was rausbekommen zu Streaming-Nummern? Oder waren die Nummer 1, bla, tralala, wie das Netflix manchmal so sagt?
Ich habe damals bei meiner Review nichts mitbringen können, weil Amazon Prime, die sind da ja immer sehr strikt und behalten alles deswegen. Für sich. Werden wir wahrscheinlich direkt auf die Ankündigung warten müssen, wenn es kommt, oder wir werden es nie erfahren. Oder es ist einmal
Family
plötzlich
Plan
da.
Ging ja relativ schnell. Also wenn es kommt, dann kommt es wahrscheinlich bald. Ne?
Eben, genau das. Dann ist es nämlich plötzlich da.
Ja.
Ich gebe gern weiter an dich.
Genau, ich habe was weniger Hausgemachtes mitgebracht mit sehr viel CGI. Und ich hatte es ja angekündigt, da kommt nochmal das dicke Ende.
Mhm.
Meine Platz 4 ist Marvel's Fantastic Four.
Da haben wir es.
Genau, da haben wir es. Noch höher als Thunderbolts, aber auch überhaupt nur zum Kinogang gebracht, weil Thunderbolts mich tatsächlich so überzeugen konnte. Und auch da wurde ich nicht enttäuscht. Das mag daran liegen, dass Dreh- und Angelpunkt der ganzen Handlung eine Schwangerschaft und ein Kind ist und ich da irgendwie anders zu connecte. Trotzdem fand ich, war das mal wieder so ein, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, als ich es mitgebracht habe, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich den mitgebracht hatte.
Du hast du gemacht, ja.
Ja, also er war ein, sorry, das 25 ist ein Blur.
Ein Crowdpleaser, willst du das sagen?
Nee, es ist kein Crowdpleaser, aber er funktioniert einfach ohne den Ballast von irgendwie 20 Filmen vorneweg geguckt zu haben. Ne? Der funktioniert als eigenständiger Film. So, den kann man jetzt als eigenständigen Film irgendwie stark oder nicht so stark finden. Aber die Tatsache, dass Marvel da mal wieder gesagt hat, wir gehen zu einer anderen Erde, machen uns frei von den ganzen Fesseln und führen uns dann aber wieder zusammen, wenn du Bock hast, in einem Cliffhanger. Aber an sich kann der Film auch alleine funktionieren, ne? Um wieder Leute abzuholen. Das fand ich super. Pedro Pascal macht da seinen Job hier in dem Film auch besonders gut, auch wenn du irgendwann langsam aufhörst, die Figuren zu sehen und einfach nur, oh hey, es ist Pedro, nice, schön dich zu sehen hier. Als würde er quasi von Set zu Set laufen.
Handstampf nach wie vor, ja.
Nee, ich fand das Cast cool, ich fand die Story cool, die war sehr, sehr, sehr Comic-esque, also sehr Comicbuch. Die ganze Storyline, aber es gibt eine kleine Szene im Film, wo sie in der Schwangerschaft ihren Bauch transparent macht, um den Säugling zu zeigen. Und goddammit, wenn du kinderhabender bist, das war gut, das war eine der stärksten emotionalen Szenen, die ich jemals in einem Marvel-Film gesehen habe irgendwie. Und es war so eine Kleinigkeit, da redet keiner mehr drüber. Die Szene dauert irgendwie genau 10 Sekunden oder so. Aber damit haben sie mich gekriegt und dass sie da dieses Fingerspitzengefühl hin und wieder hatten, das konnte mich tatsächlich überraschend stark überzeugen. Und deswegen Platz 4.
Okay.
Ja, Mann. Du hast ihn noch nicht gesehen, glaube ich, ne?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen und der steht nicht weit oben auf meiner Watchlist, weil Marvel
so ist das,
was, ja, was ich gesehen hatte.
Ach, na, du müsstest auch sinnvollerweise Thunderbolts vorher gucken eigentlich, vielleicht, aber also musste nicht, weil ich habe ja gerade erklärt, musste nicht.
Ja.
Aber
wäre schon nicht schlecht, ne?
Wäre trotzdem gut.
Ja.
Kann dir nicht sagen, warum?
Mal gucken, Alex. Ich kann ja in der Zeit mal mit meiner...
Was denn deine 4?
Ja. 4. Platzierung weitermachen, richtig. Und auch wieder Netflix am Start und zwar...
Wow, okay.
Train Dreams.
Mm.
So, da sagt er nämlich, weil das ist eine Romanverfilmung.
Okay.
Die kam nicht vor allzu langer Zeit auf die Plattform. Moderne Literatur. Eine Geschichte über einen einfachen Mann, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts als Tagelöhner durchschlägt. Erste Einschätzung, uff, schwer, sperrig, Arthouse, etc. Boah, das geht bestimmt wieder 2,5 Stunden und es ist so super pseudo-intellektuell. Nee, ist es nicht.
Wir hatten ja den Trailer auch geguckt und waren uns sehr unsicher. Ne?
Wir waren uns sicher, aber der Regisseur Clint Bentley, der schafft es ohne Überlänge, ohne zu viele Themen anzureißen, ohne zu viel zu erzählen und ohne epochale Ansätze, ich gucke bei allen Punkten auf dich, The Brutalist, einfach eine kleine, feine Geschichte zu erzählen. Und da geht's ein Stück weit über den amerikanischen Traum, über das Finden des eigenen Platzes im Leben, dem Streben nach Glück, ohne viel zu wollen und über den Umgang mit Verlust. Und hinzu kommt, trotz des kleinen Setups, eine unglaublich sexy Kameraarbeit. Also ich dachte so, oh, das ist kein 16:9, nicht mal CinemaScope, das ist irgendwie so Richtung 4:3, nicht ganz. Eher klassischeres 35mm Format. Aber sieht es gut aus. Super modern gefilmt, trotzdem so ein starker Retro-Look. Handheld-Kamera meiste Zeit, größtenteils nur natürliches Licht, aber super ausgewählt, super spot on die Kameraperspektiven gewählt, die Kameraschwenks gewählt, die Sets auf 270, 360 Grad ausgelegt mit einem kleinen Setup, dass du auch mit den Kamerabewegungen nicht nur denkst, geiles Set, sondern ja, die stehen da wirklich in der Natur und das sieht geil aus. Und du bist so mittendrin und es sieht einfach alles sehr cremig aus, ein bisschen wie bei The Order, aber viel näher an den Leuten dran. Und das fand ich halt super, super stark, dass sie das geschafft haben, diesen super Retro-Cut zu schaffen, aber es trotzdem gleich durch die Kameraarbeit gleichzeitig so modern irgendwie wirken zu lassen. Und das unterstützt eben so einen immersiven Effekt und macht diese melancholische Erzählung, weil ich will nicht sagen, dass es dolle wehtut, was es tut, aber ich sag vorsichtig, melancholische Erzählung, so interessant und fast schon leichtfüßig. Und da dachte ich echt am Abspann, wow, das war ein richtig guter Film. Und dem, das ist jetzt der erste Film in der Liste, den habe ich 4,5 von 5 Sternen gegeben, steht bei IMDb gerade bei einer 7,5, also mehr als Boxolide oder Boxolide gerade, und ist eine, ja, eigentlich klare Empfehlung, den mal mitzunehmen. Train Dreams von Netflix.
Krass. Meinst du, das wäre auch was für mich?
Ich sage, jetzt kommst du gerade von den Fantastic Four und sagst als Vater, aus dieser Perspektive sage ich, okay. Skip it. Aber wenn du dich traust, gucken dir an.
Alles klar.
Weil er,
verstanden.
Er wird wehtun, aber prinzipiell, ne?
Der Vollständigkeit halber, technisch gesehen habe ich Fantastic Four First Steps übrigens, ne, der offizielle Titel, damit wir uns ja ein bisschen distanzieren von den anderen Fantastic Four Filmen. war auch der erste, der 4,5 bekommen hat.
Ah, sehr gut, okay.
Ja, aber wir kommen ja jetzt hier auf die Podiumsplätze langsam.
Ja, auf die Treppchen kommen wir jetzt.
Und ich möchte nur so ein Protokoll geben. Also die ersten drei, die jetzt kommen, auch wenn ich Fantastic Four 4,5 gegeben habe, müsste ich das auf einem Graphen aufzeichnen, ist da jetzt Platz 4 und dann kommt eine ganze Weile einfach nichts mehr, bevor dann die 3, 2, 1 kommen. Also es war keine Competition, zu den ersten drei zu kommen.
Ah, bei mir war es eine Competition, weil ich habe dieses Jahr, das kann ich mal sagen, keinen Film mit 5 von 5 Sternen, ähnlich wie damals auch 2023, wo wir die letzte Folge gemacht haben. Okay. Also war nichts dabei, wo ich sage, so absolutes Meisterwerk, wie The Father zum Beispiel oder Coda. Ne?
Das heißt nicht, dass ich nicht Probleme hatte, die Top 3 zu würfeln, da komme ich gleich zu, aber zumindest für die Platz 3 war es erstmal noch relativ simpel.
Ja.
Und ich habe dich das ganze Jahr 25 damit gefoppt, dass es noch eine weitere Stephen King-Film gibt, die ich unerwähnt gelassen habe. Und natürlich ist es so, und technisch gesehen ist das ein 24-Film, aber good old Germany. Und es ist natürlich so, dass wegen Mike Flanagan mal wieder für ein Langformat an die Kamera geht, dass ich dann sagen muss, mein Platz 3 ist The Life of Chuck, ein Stephen King-Kurzgeschichte, die ich auch tatsächlich, weil ich manchmal versuche, meine Hausaufgaben zu erledigen, nochmal unmittelbar vor Veröffentlichung des Films gelesen habe. Und ich kann schon mal hier sagen, ich habe noch nie eine so romantreue Filmadaption gesehen in meinem Leben.
Okay.
Was die Storybeats, die Kapitel, das Pacing, wenn du unmittelbar von der Kurzgeschichte kommst und dann im Film siehst, es ist 1:1. Ich will nicht sagen, was ich im Kopf hatte, weil das ist natürlich Quatsch. Aber meine Güte. Also da hat sich der Regisseur keine großen Freiheiten erlaubt und trotzdem kam ein überragender Film raus. Das spricht ja auch für die Kurzgeschichte. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, worum es im Detail geht, aber es geht um eine Hommage an das Leben, an eine Fabel auf Leben und Tod und dass wir nur dieses eine Leben haben und was letztlich auch aus unserem Leben verschwinden kann, wenn unsere Liebsten ich sag mal, sterben und was da quasi alles verloren geht und dass man letztlich jeden Tag irgendwie auskosten sollte. Und das veranschaulicht der Film für mich äußerst kurzweilig. Der geht eine Stunde 50, ne? Da ist ein Abspann schon dabei, also er überspannt den Bogen auch nicht. Und er ist in so ein paar Kapitel aufgeteilt, wie sie, wie gesagt, auch im Buch sind. Das ist auch im Film 1:1 so umgesetzt. Und insbesondere der erste, wenn du nochmal reflektierst, was du da gesehen hast, ist immer noch einer der... Also wenn ich nicht auf Kamera weinen kann, dann zeigt mir das Ende von diesem ersten Kapitel und dann ja, bin ich durch tatsächlich. Obwohl es das wahrscheinlich gar nicht auslösen soll, aber bei mir war es halt genau so. Und ich hatte alle Emotionen. Mark Hamill als Opa macht einen großartigen Job. Jacob Tremblay als sein Enkel-Ziehsohn. Und natürlich Tom Hiddleston, ne, mit dem hier groß geworben wurde, legen alle eine unglaubliche Performance hin. Fand ich ganz, 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 ganz stark, aber nur immer noch hier 4,5 von 5, IMDb sagt 7,3, also eine boxsolide Nummer, ich fand den ganz stark, fand die Kurzgeschichte mega. Platz 3.
Weil du es gerade gesagt hast, extrem nah an dem Roman beziehungsweise der Kurzgeschichte, das habe ich mir bei dem Film auch gedacht, weil ich fand, mich hat der Film nicht so stark mitgenommen, weil ich dachte, das fühlt sich stark wie ein Roman an, wie verfilmter Roman. Ich glaube, da gab es für mich viele Storybeats und Ideen und Kniffe und Abzweigungen, die für mich filmisch nicht so gut funktioniert haben. Aber das mag vielleicht auch noch mal ein bisschen an Flanagans Handschrift auch liegen.
Vielleicht, aber vielleicht siehst du siehst natürlich den Film auch komplett anders, wenn du das Buch gelesen hast.
Logisch, ja, ne? Irgendwie. Ja. Möglich. Aber für mich hat sich aufgezwängt, direkt nachzufragen, das war doch eine Roman- oder Geschichtsverfilmung.
Ja, Kurzgeschichte.
Ja, das hat sich für mich so aufgezwängt. Und das dürfte ja eigentlich nicht sein, wenn ich damit eigentlich nichts zu tun habe. Aber das hatte ich halt dann auch so
rausgefunden. Natürlich soll ein Film als Film funktionieren, ne? Und nicht nur, wenn du auch das Buch gelesen hast. Da bin ich natürlich bei dir. Aber ich kann dir natürlich nicht mehr sagen, wie sich der Film anfühlt. Nur als Film. Weil
unbefleckt.
Ich bin halt nicht unbefleckt reingegangen.
Ja. Aber gut, aber ich muss sagen, für mich keine Stephen King-Verfilmung in meinen Top Ten. Also da kommt meinerseits nichts nochmal in diese Richtung.
Ja, das habe ich mir gedacht, alles gut.
Ich kann aber trotzdem mit meinem Platz 3 weitermachen, wenn du magst.
Na, selbstverständlich.
Und das heißt, jetzt kommt meine Gegenansicht zu House of Dynamite von Netflix. Platz 3 bei mir. Stark. Du hast drüber gesprochen, du hast ihn auch als erstes mitgebracht. Ich hatte ihn auch Wochen schon rumliegen und wusste nicht so richtig, wann ich einparken soll. War dann aber völlig mit dir d'accord. Bin heute auch wieder mit dir d'accord und mach's kurz. Das ist auch wie bei dir 2024 einer der Filme, wo ich nachträglich noch am meisten drüber nachdenken muss oder der mich noch am meisten mit beschäftigt hat. Denn weil selbst wenn die Ereignisse in echt anders ablaufen würden, wenn man sich so mit dieser Thematik auch nachträglich ein bisschen beschäftigt, dann zeigt es doch auf, wie hochtechnisiert und gleichzeitig fragil unsere Gesellschaft ist. Dieses Thema, was du auch gesagt hast, diese Frage nach dem Was wäre, wenn das wirklich passiert? Ne? Und dieser Kniff der drei Perspektiven ist meiner Meinung nach ein Pluspunkt. Viele hängen sich drauf auf und sagen so, macht den Film viel, viel, viel schlechter und deshalb gibt es so viele Downvotes. Das ist eben für viele der Nachteil. Aber ich fand, es gibt eine gute Einsicht, da nochmal in neue Charaktere zu gehen, da nochmal andere Ansichten zu zeigen, andere Abläufe, andere Schicksale mit einzubetten oder näher zu beleuchten. Und insgesamt liefert Catherine Bigelow hier einen sehr, sehr starken Film ab, hatte hohe Erwartungen von dem Trailer schon und hat es erfüllt, hat mich gefesselt die ganze Zeit. Ich saß auch wie du auf heißen Kohlen, wirkte lange nach, habe mich danach mit beschäftigt und für mich einer der stärksten Filme. 4,5 von 5 habe ich gegeben, 6,4 nur bei IMDb. Wie gesagt, da spürt man raus, wenn die Leute sagen, ich habe das mit den drei Akten nicht verstanden, wollte ich nicht, finde scheiße, daher kommt es meiste Zeit. Aber ich fand für mich so gut, dass es für mich für die Platz 3 reicht. Für Platz 3 reicht. Punkt.
Ja, ich meine, ich möchte nur noch mal erinnern, es soll ja zum Nachdenken anregen und ich meine, im Film entscheidet am Ende Idris Elba als Präsident.
Yes.
Das wäre echt nicht so. Dabei möchte ich es mal belassen, jetzt gerade.
Dafür kommen wir genau zu Platz 2, Mensch.
Ja, Platz 2. Und da ist jetzt schon wieder eine Lücke gewesen zwischen 3 und 2. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass jetzt einer der beiden 5 von 5 Filme kommen.
Wir werden keine Übereinstimmung mehr haben, sage ich dir.
25 hatte. Mit Sicherheit nicht.
Wow, da haben wir diesmal relativ wenig.
Und ich habe ja gerade schon eingangs gesagt, der hat sich gestern noch reingeschlichen und der hält auch immer noch nach. Hart nach. Ich habe ihn lange aufgeschoben, weil ich nicht wusste, wie schlimm wird's emotional.
Oh Gott, ja.
7,6 im IMDb. Ein Film von einer Regisseurin, einer japanischen Hikari. Rental Family.
Ah.
Mit Brendan Fraser.
Okay. Ist offiziell erst Anfang Januar angelaufen bei uns, ne?
Bei uns, ja,
ja,
genau.
Ja, ja. Okay.
Und deswegen, es ging nicht groß eher, aber ich wollte ihn halt unbedingt sehen, weil ich bin japanische Popkultur, ich habe auch einen besonderen Faible für Tokio als solches und er als amerikanischer Schauspieler, der versucht, alleine in Tokio sein Living zu machen. Mein Güte, es ist einfach so ein guter Film. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ein so wunderschöner Soundtrack vorneweg, der diesen Film untermalt. Brendan Fraser spielt diesen Antikörper zwischen diesen ganzen Japanern so authentisch, gar nicht mit groß viel Gestik, aber mit ganz viel Mimik, macht das aber so charmant. Und ich gehe immer noch so weit zu sagen, die ersten 20 Minuten gehören mit zu dem Besten, was ich jemals gesehen habe. Nur auf die ersten 20 Minuten runtergebrochen. Weil
2025 oder generell in deinem Filmleben?
15 bis 20 Minuten. Da habe ich keine Anmerkung. Der wird sich fast komplett, es gibt wenig Dialog, es wird sich primär an Show, Don't Tell gehalten. Und durch die Szenen, die sie zeigen, weißt du, wer ist er? Was ist seine Rolle in dieser Welt? Was ist seine Rolle in Tokio? Wo steht er in seinem Leben? Und was ist dieses Neue, das da reinkommt mit dieser Firma Rental Family, mit der er konfrontiert wird?
Aber das Beste, was du gesehen hast, 2025, ersten 20 Minuten, sondern
nein,
generell.
Du hast mich richtig verstanden.
Okay,
ja.
Oh wow.
Also das kannst du beim Studium zeigen, mit so macht man das, ohne dass du quasi Exposition erklärst oder 15 Tafeln ins Intro hängst. Diese erste Viertelstunde sagt dir alles über die relevanten Figuren, ihre Motivation und dann erzählst du den Plot.
Okay, krass.
Und das hört so auch nicht auf. Und natürlich, er ist Schauspieler und wird verliehen, um echte Rollen auszufüllen, wie zum Beispiel den Vater für ein kleines Mädchen, ne, damit sie irgendwie in einer Eliteschule aufgenommen wird, weil sie ihren echten Vater nicht kennt und so weiter und so fort. Und du hast dann so kleinere Episoden. Ne? Es gibt so 2, 3, 4 Sachen, wo er längerfristige Engagements hat, hängen bleibt. Und dann stellt sich die Frage, wann hört das auf mit dem Schauspieler? Und wann entwickelst du eine echte Bindung von deiner Seite, von deren Seite? Und wie einfach kriegst du das aufgelöst und verändert sich dein Leben und deren Leben, weil es ist eben nicht nur gespielt. Ne? Du berührst Menschen im Zweifel mit dem Zusammensein und natürlich geht das nicht gut aus. Da gibt's jede Menge Momente, wo dieses ganze Kartenhaus dann zusammenfällt. Trotzdem passiert das alles mit einer gewissen Leichtigkeit. Es wirkt dafür, dass es von einer japanischen Regisseurin Hikari ist, trotzdem insgesamt sehr westlich erzählt. Ich finde die Kameraarbeit, das Grading, der Film ist wunderschön anzusehen. Die Episoden enden so in sich immer mit unglaublichen Szenen, die so wunderschön einen Einblick in Tokio geben. Mhm. Ist einfach herrlich, diesen Film anzugucken, auch ohne Ton, glaube ich. Und das Cast macht das so, so wunderschön. Und es gibt 2, 3 kleine Twists auch noch. Einige, wo du sagst, oh, okay, vielleicht hat der ein oder andere kommen sehen. Und 1, 2 Twists gibt's auch, die dich regelrecht laut loslachen lassen. Mhm. Und damit verfällt der Film nie in so eine schwere Dramatik, sondern er rührt dich zwar zu Tränen mit seinen Emotionen, aber es drängt sich nicht auf und es kommt dann auch immer wieder dieses Durchatmen, ne? Dieses und jetzt kann ich mal wieder so und meine Güte, hat mich das beeindruckt. Das ist ganz, ganz, ganz großes Tennis und ich habe lange darüber nachgedacht, ob das nicht doch irgendwie Platz 1 ist oder nicht und bin zu einem einzigen Kriterium gekommen, an dem ich eigentlich für mich festmachen konnte, dass es nur ganz knapp die Platz 2 ist.
Ja,
und? Rental Family ist ganz, ganz großes Kino.
Okay, aber was war jetzt der Kniff, warum es dann doch nicht die 1 geworden ist?
Das sage ich dir, wenn ich dir was die 1 ist.
Okay, gut. Das ist dann aber schon ein Trickshot, oder? Weil er technisch ja jetzt, wie gesagt, Januar angelaufen ist bei uns. Deswegen, der steht ganz weit oben bei mir auf der Watchlist, aber wir hatten ja beim Trailer gesagt, das könnte auch zum Kitsch verfallen.
Aber
du sagst, es
richtig,
ist nicht der Fall.
Im Premium-VOD ist der tatsächlich international schon
eine ganze Weile
am Start. Und
Deutschland.
Genau.
Ja, okay, cool. Also dann lasse ich den mal ganz oben auf meiner Watchlist weiter stehen. und bringe ihn dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mit, weil ich habe ihn dann
das würde mich sehr freuen.
Nicht ja. mit. Aber ja, Japan-Thema, wusste ich ja, dass das bei uns zieht. Dann bringe ich jetzt mal hier meinen Platz 2 zum Vorschein. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du drauf reagieren wirst. Denn jetzt fange ich an zu tricksen. Denn technisch gesehen, rein von meinem Netto-Score wäre das Platz 1. Das wäre der von mir höchst bewerteste Film dieses Jahr gewesen. Aber ich habe ihn dann doch auf die zweite zweite Position verschoben. Und zwar...
Interessant.
How to Train Your Dragon von 2025. Huh. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was Alex sagt. Oh Gott. Der Film.
Ja, also das heißt, ich kann halt nicht mitreden, ich habe nicht gesehen. Ne?
Du hast ihn nicht gesehen, du hast ja gesagt, Live-Action-Remake, bist du eigentlich komplett raus und How to Train Your Dragon, ja. wenn davon jetzt auch noch was abgekupfert wird, bueh, so. Und ich muss ja auch
vor
sagen...
Vor allem, weil im Trailer auch original die Cinematografie 1:1 übernommen wurde, also wo ist da deine eigene kreative Leistung?
So, genau. Und jetzt versuche ich das mal aufzudröseln, weil genau, es ist ein Live-Action-Remake, das ist ja sowieso schon was, was Disney jetzt auch die ganze Zeit macht, ne, von einem Animationsfilm. So, der Urfilm, also das Original von 2010, zählt zu meinen Lieblings-Animationsfilmen, also How to Train Your Dragon, Drachensim leicht gemacht. Und der gleiche Regisseur, Dean DeBlois, nimmt das Ganze und erzählt das, surprise, 1:1 nach, wie wir es im Trailer gesehen haben. So, der Film ist keine 16 Jahre alt, schon grenzwertig, das jetzt schon zu machen, ne? Aber ich muss sagen, wenn du das so machst, dann genau so. Denn das ist tatsächlich, wird durch Dean DeBlois die Geschichte, der Vibe, die gesamte audiovisuelle Umsetzung auch 1:1 so eingefangen. Und das Ergebnis ist wirklich ein extrem gelungener Transport in die, Anführungszeichen, echte filmische Welt, wodurch sicherlich auch ein größeres Publikum erreicht werden kann. Und wodurch auch die Geschichte nochmal neu erlebt werden kann in dem Kontext. Und zugegeben muss man ja auch sagen, ist das Original, was jetzt die Animationsqualität angeht, so ein bisschen outdated, wenn man das mit als Punkt anführen will. Die Frage ist natürlich jetzt, hat man das gebraucht?
Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, es ist einer deiner Lieblingsanimationsfilme, was hält dich davon ab, den einfach nochmal zu gucken?
Ja, es war auch für mich super weird. Und ich sage nein, aber die Adaption ist so vollends gelungen. Und dadurch wird ein ohnehin extrem guter Animationsfilm nun als sehr, sehr guter Abenteuerfilm für Jung und Alt neu aufgelegt. Und ich habe mir anguckt und dachte so, es ist super weird. Das funktioniert für mich komplett. Dual. Also ich könnte mir jetzt den Urfilm nochmal angucken. Ich finde es aber auch geil mit Gerard Butler, der das absolut geil macht, diese Vaterrolle zu spielen, die am Original mit Voice-Over gesprochen hat, da der seine Synchronstimme hergegeben, funktioniert das für mich gleichermaßen. Und ich war hochgradig verwirrt und musste aber sagen, rein objektiv ist es einfach ein super gut gemachter Film und ein super gut gemachtes Remake in dem Sinne. Und ich musste ihm dann einfach so 4,5 von 5 Sternen als Score geben und im Endeffekt war es für mich dadurch, dass der erste Film, ich ihn so schon gut fand, fast on par. Nicht ganz so gut, weil wie gesagt, es ist eine Nacherzählung, es ist ein Live-Action-Remake, aber ja, super hoher Score, deswegen wäre er für mich eigentlich von der Bewertung auf Platz 1 gelandet, aber ich dachte so, nee, da bin ich jetzt ein bisschen Alex und sag, so ein Live-Action-Remake darf jetzt nicht auf der 1 landen, aber aus meiner Sicht, wenn man vielleicht nicht ganz so streng rangeht wie du, sage ich so, eine absolute Empfehlung, den sich mal anzuschauen. Auch wenn es ein bisschen weird ist. Ich konnte es auch schlecht für mich greifen. So.
That's it. Interessant. Aber ich bin da jetzt der zickige alte Opa und sage, es ist mega.
Ja, der Grumpy Grinch.
Es ändert nichts daran, dass ich das jetzt in absehbarer Zeit nicht nachholen werde.
Weil ich sag dir...
Wenn überhaupt, dann gucke ich gerne nochmal die Animationsfilme.
Weil ich sag dir, wenn sie das jetzt fortführen, noch den zweiten und dritten Teil als Live-Action-Remake umsetzen, ich guck's mir an, Alex. Ich guck's mir auch so wieder dann an. Bin ich Opfer.
Ja,
bin ich echt. Hat mich gekriegt. Ja. Und damit, Alex, machen wir jetzt den Schwung zu Gold. Zum ersten Platz.
Yes. Wenn du mich kennst, dann ist das jetzt keine Überraschung, würde ich mal sagen. Und ich bin nochmal bei Netflix. Weil Netflix hat den besten Film, der jemals von Netflix kam, eingekauft.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch und ich habe tatsächlich jetzt die letzten 9 Plätze nicht komplett mitgezählt, was jetzt noch offen ist.
Bei Rian Johnson. Mein Platz 1 und ja.
Nicht gesehen, aber mach.
Ich hatte es schon mal mit Knives Out 1, war schon mal meine Platz 1 vor Jahr und Tag.
Stimmt, da ist er wieder.
Mein Platz 1 ist Wake Up Dead Man, a Knives Out Mystery, um mal die ganzen Titel hier zu droppen.
Alter Schwede, wieder auf die 1. Ich hab's vergessen. Ich hab's wieder total vergessen. Eins. Und ich habe ihn nämlich auch noch nicht gesehen, weil ich dachte, Alex macht das schon.
Jo, ich hatte große Bedenken, weil der zweite war
Ja,
gut,
eben.
Gut, aber ja. Ne, die eine stand so ein bisschen auf dem Podest und...
Back to the Roots, oder?
Nee, gar nicht. Weil je länger ich drüber nachdenke, muss ich sagen, könnte es sogar sein, dass jetzt die drei hier der beste von den dreien ist. Und das liegt daran, dass Benoit Blanc hier die kürzeste Screentime hat. Den sieht man nämlich nur, ich glaube, 40 Minuten von den 2,5 Stunden.
Oha.
Die erste Hälfte des Films beschäftigt sich einzig und allein mit unserem, ich sag mal, eigentlichen Protagonisten und wie es um den steht, sein Werdegang. Das ist Josh O'Connor übrigens, der ja eine absolut unglaubliche Performance liefert. Mhm. Und da werden die ganzen Figuren, die dann, ich sag mal, ne, Verdächtige sind, eingeführt. Und diese ganze Story überhaupt, um erstmal bis zu dem Mord zu kommen, da vergeht eine Stunde in dem Film und die ist so kurzweilig, dass es fast die stärkere Hälfte fast als das Murder Mystery an sich. Aber was der eigentliche Kniff ist, ist, dass Rian Johnson dieses Skript nochmal auf eine neue Ebene hebt, weil es ist nicht nur, und da ist Benoit Blanc und er macht seinen Shazam und seinen Panache und das macht Daniel Craig hier trotzdem natürlich, aber er kriegt seinen eigenen Story-Arc diesmal. Er ist Teil der Handlung. Er, sein Glaube, seine Fähigkeiten, die werden hier auch auf eine Probe gestellt. Das heißt, du hast den Plot im Plot und gleichzeitig ist diese ganze Drehbuch auch ein Kniefall, eine Verbeugung für den von jedem Murder Mystery Autor und jeder Story, die jemals geschrieben wurde. Das wird sogar in die Handlung mit aktiv eingewoben. Du hast Momente, die sehr traurig sind, die dich wütend machen, die einzahlen auf das politische Klima. Aber der ganz große Faktor, und das ist natürlich der, dass hier Josh Brolin einen Priester spielt. Es geht auch ganz, 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 ganz viel um deinen Glauben. Und da wird hier und da sehr, sehr plakativ auch zum Beispiel audiovisuell mit Licht gearbeitet und Schatten, wenn die Sonne verdeckt wird und die Sonne wieder rauskommt, wenn sie über Gott sprechen und wenn Figuren sich, ich sag mal, förmlich abwenden vom Glauben oder anfangen zu zweifeln. Das ist ein bisschen überspitzt, aber du willst halt, dass es halt auch quasi der Otto-Normalverbraucher checkt. So,
so wie
aber
ich.
Aber es wirkt nie deplatziert, weil der Film ist ja so ein bisschen drüber. Das waren sie ja immer, ne? Weil die Pacing ist so ein bisschen zacki, zacki, zacki. Die Dialoge sind schon sehr angespitzt. Das hast du hier alles immer noch. Aber dieses Cast, das wird und die Handlung und die Motivation der einzelnen Figuren, dieses ganze Ensemble, das wird so elegant hier zusammengeführt in dieser Handlung, dass
Alex kocht gleich über.
Ich saß da diese 2:20 und hab das Grinsen kontinuierlich nicht aus dem Gesicht bekommen und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Wie kann das so kurzweilig so gut sein? Aha. Und wie kann Daniel Craig eigentlich hier quasi der kleinste Hebel sein, weil der ganze Rest selbst ohne Daniel Craig zu einem fantastischen Film führen würde? Mhm. Und meine Güte, es war almost keine Competition, bis ich gestern Rental Family gesehen habe. Und warum der nicht auf Platz 1 geworden ist, das kann ich dir jetzt sagen. Ich habe mich nämlich gefragt, welchen dieser Filme hat den größeren Wiederguckwert. Und das habe ich auch meiner besseren Hälfte so erklärt. Bin ich gut drauf? Bin ich schlecht drauf? Oder bin ich einfach nur drauf?
Der geht immer.
Knives Out 3 geht immer. Mhm. Rental Family, wenn ich schlecht drauf bin, wow, da kommt irgendwas Spitzes ganz schnell an meine Pulsadern ran. Nee, aber da bin ich relativ schnell nah am Wasser gebaut, weil ich weiß, dass es hier und da ein bisschen dramatischer wird. Und deswegen Knives Out 3, das, was, glaube ich, immer wieder gerne mal eingeschoben wird. Und von daher... Der war lange Zeit, unmittelbar nach dem Gucken, unangefochten da oben. Relativ langweilig für den in 25.
Wenn das jetzt kein Plädoyer für das Netflix-Abo war, dann weiß ich auch nicht. Also irgendwo muss man doch jetzt nachvollziehen
können.
Ja, ein
gutes Jahr,
oder? Ja, also, na, guck doch mal.
Selbst ohne, dass du den gesehen hast.
Ja, sind trotzdem jetzt 5 Filme insgesamt hier von uns, also von uns, für Netflix hier in der Liste drin. Ist schon viel. Ist schon viel.
Yes. 7,3 übrigens im IMDb. Ist nicht so überragend, aber noch, ne?
Ja.
Also.
Ja. Ich kann aber zumindest schon mal sagen, ich bringe jetzt keinen Netflix-Film mehr mit für den Rest meiner Liste.
Na, dann hau mal raus.
Jetzt könntest du es vielleicht schon erraten. Du hast es vorhin einmal kurz in den Mund genommen, weil du gesagt hast, du hast ihn nicht gesehen. Bei mir ist er auf Platz 1 gelandet und zwar skandinavisches Kino Sentimental Value. Bei mir auf Platz 1. Habe ich noch vor How to Train Your Dragon geschoben, einfach,
nice,
weil ich hier auch sage... ist einfach die berechtigte Nummer, auch wenn ich nicht sage 5 von 5 Meisterwerk, aber trotzdem für mich der beste Film. des Jahres. Joachim Trier hat es wieder geschafft, nachdem sich 2022 sein letzter Film, The Worst Person of the World, schon auf Platz 8 geschoben hat, jetzt auf Platz 1, erneut mit Renate Reinzle unter anderem in der Hauptrolle, aber mit internationalem Support, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, wir müssen irgendwann mal über Elle Fanning reden, wo die gerade überall zu sehen ist. Es ist Wahnsinn.
Ja, Mann. Kommt grad, ich habe neulich Badlands gesehen, spannend.
Ja, also Wahnsinn, wo sie gerade überall auftaucht.
Das Genre-Spektrum auch. Ne?
Ja, es war, ja, trifft es eigentlich ganz gut, wenn man sich so die ganzen Rollen nebeneinander anguckt. Wirklich krasses Spektrum. Ich fasse es mal kurz, Sentimental Value mit IMDb zusammen. Es geht um eine intime Erkundung von Familie, Erinnerungen und der versöhnenden Kraft der Kunst. Fand ich eigentlich ganz geil, weil es so ein Satz Synopsis ist. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu The Worst Person of the World nimmt dieser Film keine dunkle Wendung. Damals, 2022, war total happy, go lucky irgendwie und dann wird's dark, so das letzte Drittel. Hier allerdings, von Beginn an, werden so diverse soziale Verwerfungen innerhalb einer Familie dargestellt. Also er ist am Anfang nicht happy, go lucky und nicht am Anfang dark. Er ist die ganze Zeit so, okay. Aber das Schöne daran ist, dass der Film nicht sagt, puf, das ist schlecht, wenn euch das passiert, also das macht euch, also das ist einfach depressiv, sondern der Fokus, ähnlich wie bei The Worst Person of the World, wird nicht auf das Schlechte gelenkt, sondern auf die gute Seite daran. Das heißt, aus jeder geschlossenen Tür kann auch wieder eine offene werden. Die Frage ist nur, wer welche Rolle einnimmt und wer welche Rolle einnehmen muss dabei. Und zudem wird auch nochmal so skizziert, es ist kein Moment, ne, wie bei so einem Hollywood-Film-Drama-Dingens, so ein Pupp, Fingerschnipp und schon ist alles gut oder so, sondern sowas ist immer ein Prozess, um auch mal wieder, ne, so realitätstechnisch die Leute besser abzuholen. Und vielleicht ist auch ein Prozess, der nie richtig abgeschlossen werden kann. Da Generationentraumata ist dieses Jahr öfter mal in einem Film so thematisiert worden, einfach unglaublich tief verwurzelt sind und extrem viele Effekte nach sich ziehen können. Was macht diesen Film jetzt aber eigentlich sehenswert? Und das ist erneut die Leichtigkeit, mit der das Thema transportiert wird und die Nähe, die halt zu den Charakteren geschaffen wird. Denn erneut beobachtet man eine Geschichte, von der man mal gehört hat, die man vielleicht mal selbst erlebt hat oder auch nur Teile davon. Aber wie 2022 bei The Worst Person of the World saß ich da und dachte mir, ja scheiße, das ist halt das Leben, ne? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber es gibt Wege, Negatives in Positives zu wandeln. Es braucht nur jemand, der den ersten Schritt wagt und es braucht halt auch die andere Seite, die diesen Schritt zulässt und mitgeht. Und that's it. Und das wird halt durch so ganz viele kleine Szenen transportiert, wo du dann davor sitzt und denkst so, oh, das, also am liebsten wird's die Leute wieder so in den Arm nehmen wollen und denkst so, ja, I feel you, ich bin bei dir, ich kenne das nachvollziehen. Und dann hast du wirklich so das Wasser in den Augen, denkst so, aber es geht weiter. Es geht irgendwie weiter im Leben. Und das macht der Film halt super gut. Er ist vielleicht ein bisschen vertrackt auf der einen oder anderen Stelle, weil dieses Spiel mit Elle Fanning, da geht's nur um so eine US-amerikanische Schauspielerin. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das in allen Szenen so lang ausspielen müssen. Vielleicht hätte man das ein bisschen komprimieren können. Film geht ja auch gut über 2 Stunden wieder. Aber insgesamt echt starker Film und für mich halt so der beste Beitrag, den ich ähnlich wie bei House of Dynamite gesehen habe, der so lange auch nochmal nachgewirkt hat nach dem Abspann und den man dann so ein bisschen verdauen musste, auch wenn es eher auch, wie ich vorhin schon gesagt hatte, bei Sorry Baby nicht so deprimierend vernichtend ist, sondern so melancholisch, aber eigentlich so, ja, that's life und irgendwie muss man auch die positiven Seiten nehmen und die als Antrieb wieder für Neues und Besseres mitnehmen.
Wie super. Steht bei mir auch noch ganz, ganz weit oben. Hat sich jetzt nichts geändert daran. Bin ich auch immer noch sehr interessiert.
Ja, ist auch nicht zu verkopft oder wieder so pseudo-intellektuell, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Ich habe ihm nicht ganz den Meisterwerkstatus zugeschrieben. 4,5 von 5 steht bei IMDb bei einer 7,8. Der zweithöchst bewährte Film hier in meiner Liste dieses Jahr. Also da sind sich die Leute auch ein gutes Stück einig und hat ja bei den Oscars da auch einen Eindruck hinterlassen.
Fall. So ist das.
Ja, und so ist das schon mit unserer Top 10 jetzt, Alex, wenn ich das hier richtig mitgeschnitten habe.
Ich fand's super.
Ja, fand ich auch. Ne, wir haben sonst immer 2 Folgen gebraucht und richtig viel Zeit gelassen. Heute sind wir richtig sportlich durchgekommen. War eine gute Folge, war eine Top-Folge, Alex. Wilmer, geiler Podcast.
Ich hatte wirklich viel Spaß. Ich fand, der Drive war erste Sahne und ich war tatsächlich jetzt, weil ich wusste, dass scheinbar die Schnittmenge in 25 nicht so groß ist wie vielleicht in anderen Jahren tatsächlich, dass es unglaublich spannend ist halt zu schauen, was der andere mitbringt und vor allem, wo er es einsortiert und warum.
Ja, fand ich auch gut. Fruchtbarer Boden auf beiden Seiten, gegenseitig so ein bisschen befruchtet, ne, sage ich immer wieder, auch wenn man es, ach egal, fand ich auch stark. Und hat mich auch wieder bestätigt, das nächstes Jahr nicht wieder so lange auf die Bank zu schieben oder gar ausfallen zu lassen wie letztes Jahr. Nein, finde ich gut.
D'accord,
stark. Dann nimm mit, arbeite die Watchlist ab. Ich koche mir nochmal Rental Family zumindest ein bisschen warm oder halte ihn mir warm.
Das ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, um die Pause anzukündigen.
Oh, stimmt. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, bei Sentimental Value, ne? Es gibt schlechte Sachen, aber die muss man einfach nur positiv auslegen. Das heißt, wir haben schlechte Nachrichten. Ich gehe jetzt erstmal für ein paar Wochen in Urlaub. Für ein paar Wochen, das klingt schon recht heftig, ne?
Also, wer hat, der kann.
Das muss man auch mal sagen, ne? Also wer hier so performt bei so einem Podcast, reichweitenstark, der darf sich auch mal am Strand die Füße hochlegen. Das heißt,
Privatstrand.
Ende März, haben wir gesagt, ne? Geht's weiter. Aber dann besser, stärker, schneller, höher als je zuvor. Das wäre dann der positive Cut. So behaupte ich jetzt einfach mal.
Klingt gut.
Andere positive Sache, bis dahin haben alle Zeit, die alten Folgen nochmal reinzuhören, die sie noch nicht gehört haben.
So, und quasi das Delta zu unseren Top 10 aufzuholen, falls da was für euch dabei war.
Yes, genau.
So.
Und dann am besten noch uns einfach suchen und finden und zum Beispiel auf sozialen Medien, Instagram. Und ihr findet uns unter unserem Namen, wenn ich das wieder sagen darf.
Insert Podcast.
Nice. Nutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Gerne noch 5 Sterne jeweils bei Spotify, Podigy, iTunes und noch einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns über jede Interaktion.
Korrekt. Von daher würde ich jetzt sagen, bei dir habe ich mich schon bedankt. Mache ich trotzdem nochmal.
Ja, erste danke Sahne. Auch, Alex.
Und vielen Dank ans Zuhören. Vielleicht habt ihr auch eine Top 10. Auch das wäre ein Kommentar wert. Lasst uns mal wissen, wie ihr es 25 verlebt habt.
Call to Action. Ja. Du bist ein Social-Media-Profi durch und durch, Alex.
Jo, und von daher bis irgendwann dann ganz bald im
ganz bald. Wir schreiben, wenn es weitergeht.
Und bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.